ARD Sounds.
Kamikaze-Drohnen, Aufklärungssysteme, Panzer.
Die Bundeswehr muss ihren Kernauftrag, die Landes- und Bündnisverteidigung, uneingeschränkt erfüllen.
Das Ziel? Verteidigungsfähigkeit und Abschreckung.
Weil wir befürchten müssen, dass Russland den Krieg über die Ukraine hinaus fortsetzen wird. Deshalb tun wir das.
Seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine vor mehr als 4 Jahren wird sehr viel mehr Geld in die Bundeswehr gesteckt als vorher. 500 Millionen bis Ende des Jahrzehnts. Kommt das Geld an? Johannes Lenz ist Wirtschaftsjournalist beim BR und hat recherchiert, wie gut der Beschaffungsprozess bei der Bundeswehr funktioniert und warum manchmal in letzter Sekunde die Notbremse gezogen wird. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Mittwoch, der 18. März. Johannes, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Die Bundeswehr, die muss wehrhafter werden, koste es, was es wolle. Hauptsache, es geht schnell. Wie ist denn bei unserer Aufrüstung gerade der Stand? Wie weit sind wir bereits in diesen Prozessen, die es ja dann auch am Ende sind?
Unterm Strich ist Deutschland bei der Zeitenwende deutlich weiter als 2022, also zu Beginn des groß angelegten russischen Angriffs auf die Ukraine. Und du sagst es schon, die Politik, die scheut keine Kosten. Deshalb haben wir uns in der Redaktion es zur Aufgabe gemacht, da mal genauer drauf zu schauen. Und Vorsicht, jetzt kommen ein paar Zahlen, aber ohne geht's bei dem Thema nicht. Allein in der vergangenen Legislaturperiode, da hat das Beschaffungsamt der Bundeswehr nach eigenen Angaben 180 sogenannte Beschaffungsvorlagen, also Rüstungsprojekte, erfolgreich angestoßen. Ein Volumen von 150 Milliarden Euro. Und allein bis zum Ende dieses Jahrzehnts sprechen wir von 500 Millionen Euro. Noch nie haben wir in absoluten Zahlen so viel Steuergeld in die Bundeswehr investiert.
500 Milliarden Euro in Rüstung, hast du gerade gesagt, also 500 Millionen Euro. Das ist ja ungefähr auch der Bundeshaushalt vom letzten Jahr. In diesen Sphären bewegen wir uns.
Aber mit internen Dokumenten und Aussagen von Insidern können wir jetzt zeigen, wo dieser Prozess konkret Probleme hat. Wir haben einen speziellen Fall recherchiert, der quasi der Ausgangspunkt war für unsere Recherche. Es geht um ein Projekt der elektronischen Kampfführung, nennt sich das, mit dem Namen Maus. Kann man sich leicht merken, Nagetier. In dem Fall steht Maus aber für mobiles Aufklärungsunterstützungssystem vom Produzenten Rohde & Schwarz.
Mhm. Was kann das?
Ja, Zweck: Abhören und Orten feindlicher Funkfrequenzen in dem Fall. Das hilft Militärs in Konflikten beispielsweise herauszufinden, wo ein Gegenüber sich befindet, um solche Informationen an die Artillerie weiterzugeben, um dieses gegnerische Objekt dann unter Beschuss zu nehmen. Oder auch man kann inhaltlich natürlich Funkfrequenzen abhören und herausfinden, was denn das Gegenüber taktisch plant. Und Rohde & Schwarz hat vom Beschaffungsamt der Bundeswehr dafür den Fahrzeugtyp Eagle vorgesetzt bekommen. Also das konnte Rohde & Schwarz auch gar nicht mit beeinflussen. Der Eagle, das ist ein gepanzerter Geländewagen, musst du dir vorstellen. Der wirkt wie ein stark gepanzerter SUV, also mehrere Meter lang, breite gepanzerte Frontscheibe, mehrere Tonnen schwer.
Du hast diesen Fahrzeugtyp gerade beschrieben, den Eagle, dieses Maussystem, was da reinkommt. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, mit diesem Fahrzeug, in dem dann diese Aufklärungstechnik verbaut ist, fahren die Soldatinnen und Soldaten los und versuchen dann, feindliche Funkstellen ausfindig zu machen. Wo befindet sich jemand, der gerade funkt, der einen Funk empfängt oder einen aussendet? Darum geht es beim Einsatz von Maus. Also für uns Laien, die ja alle jetzt nicht direkt mit der elektronischen Kampfführung zu tun haben, das kann man sich vorstellen wie kleine Serverschränke, die in diesen Wagen eingebaut werden. Ja, und dann gibt es natürlich draußen eine kleine Sendeanlage. Das kann eine kleine Antenne sein, sieht aus wie eine kleine Satzschüssel, die dann die jeweiligen Funkfrequenzen abhören kann. Insgesamt ging es hier um bis zu 1,5 Milliarden Euro Direktvergabe. Und diesen Deal, den hat eben der Haushaltsausschuss Ende Januar im Parlament gestoppt. Also das ist so noch nie vorgekommen.
Ist das wirklich so einzigartig, dieser Fall, ja?
Tatsächlich. Also seit den 80er Jahren bereits hat der Haushaltsausschuss die Aufgabe, bestimmte Projekte, die über 25 Millionen Euro schwer sind, sich genauer anzuschauen. Gesetzlich festgeschrieben ist es jetzt erst seit kurzem, dass es unbedingt durch den Haushaltsausschuss durch muss, also die gesetzliche Grundlage dazu. Und seitdem ist es noch nie passiert, dass der Haushaltsausschuss einen Rüstungsdeal, der über 25 Millionen Euro schwer ist, gestoppt hat.
Was war denn die Kritik vom Ausschuss am Projekt Maus?
Ja, es geht vor allem um zwei Vorwürfe. Erstens, man habe sich umgehört, heißt es aus dem Haushaltsausschuss, und es gäbe doch einige Mitbewerber, die das günstiger könnten. Der SPD-Haushaltspolitiker Andreas Schwarz hat uns gesagt, dass dieses Projekt aus seiner Sicht zu überteuert sei.
Zum anderen haben wir festgestellt, dass das, was hier beschafft werden soll, sich im Prinzip schon fast durch die Zeit und die Erfahrung, die wir aus dem Ukraine-Krieg haben, überholt hat.
Man bestellt hier am Bedarf vorbei, sagen Haushälter.
Und am Ende bekommen vielleicht die Soldaten nicht unbedingt das, was sie jetzt dringend bräuchten. Und vor dem Hintergrund mussten wir jetzt mal eine Ampel auf Rot stellen.
Jetzt kommt's. Also nicht nur das, das Fahrzeug könnte Soldatinnen und Soldaten sogar in Lebensgefahr bringen, sagen uns Insider.
Das Fahrzeug mit dem System Maus müsste so nah an feindliche russische Stellungen heran, dass es angesichts des leicht gepanzerten Fahrzeugs für die Besatzung zu gefährlich ist.
Wenn ich von Insidern spreche, dann meine ich Militärangehörige, mit denen wir sprechen konnten, die selbst regelmäßig an der Front in der Ukraine im Einsatz sind, also die Lage vor Ort gut kennen. Und sie möchten anonym bleiben. Deshalb haben wir die Stimme nachgesprochen.
Und was sind die Erkenntnisse?
Aus Sicht von Experten, mit denen wir sprechen konnten, ist gerade dieses Fahrzeug deshalb nicht geeignet für einen Einsatz an der ukrainischen Front, weil es sehr leicht zu orten ist. Es gibt mittlerweile von russischer Seite Multispektrallaser, nennt sich das, mit denen die russische Seite in einen Wald hineinstrahlt zum Beispiel und auf Reflexionen aus ist. Also alles, was reflektieren kann, vor allem große Windschutzscheiben, ist leicht aufklärbar. Also Experten, die mit uns unter zwei gesprochen haben, also anonym bleiben wollen, sagen, du bist mit diesem Fahrzeug an der Front eigentlich eine Fackel in der Nacht. Ja, also man ist leicht aufklärbar, weil man eine so große Fläche bietet, die spiegeln kann. Konkret sagt der Experte Folgendes.
Für die Verteidigung gegen Russland taugt die Technik nicht. Wir haben auf einem Streifen von 40 Kilometern an der Front keine Signale, die Maus auslesen kann. Dort stören russische Sender Funk, GPS und Starlink. Das ganze System Maus ist in dem Bereich nutzlos.
Kritik an dem Fahrzeug ist auch, dass es von der Panzerung her nicht gut genug geschützt sei. Diese Meinung, die haben wir uns von weiteren Insidern, dieses Mal auch aus einer anderen Abteilung bei der Bundeswehr, gegenchecken lassen.
Das Trägerfahrzeug, so wie es jetzt bestellt wurde, ist Schrott. Aus allen Bereichen, auch der integrierten Projektteams der Bundeswehr, wurde das Fahrzeug bemängelt.
Und auch dort meint man, der Rüstungsvertrag, der gehe nicht nur am Bedarf der Truppe vorbei, sondern wichtige Learnings auch aus dem Ukraine-Krieg, die würden bei der Bestellung gar nicht berücksichtigt.
Die Kritiker sagen also, für den aktuellen Krieg in der Ukraine ist das Maus-System nicht geeignet. Lass uns da mal Schritt für Schritt durchgehen. Verantwortlich für die Aufrüstung der Bundeswehr und die Prüfung von solchen Rüstungsprojekten ist das Beschaffungsamt. Wie arbeiten die da überhaupt?
Das Beschaffungsamt, das ist sowas wie der zentrale Einkäufer der Bundeswehr. Eine Bundesbehörde unter dem Verteidigungsministerium mit Sitz in Koblenz. Die Bundeswehr, die sagt, was sie braucht, definiert eine sogenannte Fähigkeitslücke und gibt das weiter an das Planungsamt der Bundeswehr wiederum. Und diese Abteilung der Bundeswehr wendet sich dann an das Beschaffungsamt. Und dort wird dann gemeinsam ein Rüstungsprojekt definiert.
Okay.
Das Beschaffungsamt, das hat dann als zentrale Einkäufer dann noch die Aufgabe, dieses Projekt voranzutreiben und unter anderem dann auch so eine Vergabe anzustoßen, in Ausnahmefällen auch direkt, wie eben im Fall Maus, an Rohde und Schwarz. Erst relativ Am Ende dieses Prozesses wird der Haushaltsausschuss eingesetzt und kann dann quasi nur noch die Notbremse ziehen und den Daumen hoch oder runter machen. Da lastet natürlich dann auch ein großer Druck auf dem Haushaltsausschuss.
Aber wie kann es denn sein, dass das Beschaffungsamt Angebote prüft und dann Ausrüstung bewilligt, die gar nichts nützt, wie bei Maus offensichtlich? Das sollte ja auch der Behörde schon viel früher im Prozess auffallen.
Ja, das Beispiel Maus zeigt, ein Fahrzeug wurde hier bestellt, das bereits für Krankentransporte in der Vergangenheit bewilligt wurde. Also ein Grund dafür, dieses Fahrzeug zu wählen, das unter Umständen gar nicht sinnvoll ist in dem Zusammenhang. Der Grund dafür ist, dass es dieses Fahrzeug bereits gibt in der Truppe, dass man schon ganz lange bürokratische Prozesse überwunden hat. Das dauert ja alles sehr lange und da hat sich das Beschaffungsamt gedacht, gut, es muss jetzt schnell gehen. Wir nehmen hier ein Transportfahrzeug und ein gepanzertes Fahrzeug wie den Eagle, bei dem wir nicht nochmal alles von vorne durchlaufen müssten.
Das klingt nach dem Prinzip Schnelligkeit vor Genauigkeit. Ist das denn eigentlich niemandem aufgefallen, dass der Krankentransporter nicht das richtige Fahrzeug war für das Maus-System?
Uns liegen auch Unterlagen vor von externen Dienstleistern. Uns liegen Unterlagen vor von Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, die Berichte geschrieben haben über dieses Fahrzeug und auch dem Beschaffungsamt vorgelegen haben. Also ganz klar, diese Kritik lag dem Beschaffungsamt vor, hat aber nicht dazu geführt, dass man diesen Prozess stoppt.
Warum?
Weil es einfach wirklich schnell gehen muss. Da ist ein gewisser Druck auf den Beamtinnen und Beamten da in dieser Behörde. Sie müssen jetzt viel Geld auf die Schiene bringen, viel Geld ausgeben. Das Beschaffungsamt möchte handeln und möchte auch dem Verteidigungsministerium zeigen, wir sind in der Lage, die Beschaffungsprojekte umzusetzen und auch durch den Haushaltsausschuss zu bekommen.
Aber wie ist denn eigentlich die Kultur in diesem Beschaffungsamt? Weil ich würde mir natürlich denken, dass die schon auch Kontakte zu den Soldaten und Soldatinnen haben, um eben die Bedürfnisse einschätzen zu können.
Offiziell heißt es vom Beschaffungsamt, dass man immer auch die Truppe mit einbindet, dass man eng mit der Truppe zusammenarbeitet. Und wir sehen es auch am Organigramm, sage ich mal, wenn man sich ganz nüchtern mal anschaut, wie arbeitet dann da wer zusammen? Das ist ja offiziell einsehbar. Ja, da ist das Planungsamt der Bundeswehr und das Beschaffungsamt in engem Austausch, auf dem Papier zumindest. Also da sind Menschen aus der Bundeswehr, die auch ihre Meinung sagen. Die Frage ist nur, wie wird diese Meinung dann umgesetzt? Und da sagen uns Insiderinnen und Insider, das würde zu wenig passieren.
Das Grundproblem in der Beschaffung von Rüstungsgütern für die Bundeswehr ist, die entscheiden, sind zu weit weg von den Menschen, die die Technik am Ende brauchen.
Da sind viele Beamte im Beschaffungsamt, die per se schon was drauf haben, keine Frage, das sind fähige Menschen dort, fähige Expertinnen und Experten, aber sie haben zu wenig Bezug zum echten Krieg in der Ukraine beispielsweise, zu den Informationen, die da von der Front kommen und es fehle laut Kritikern aber an den Effizienzkriterien. Wenn ein Prozess einmal läuft, gibt es wenig Anreize, diesen Prozess mal zu stoppen und zu sagen, halt, lasst noch mal kurz überlegen, macht es wirklich Sinn, lasst uns noch mal mit dem Planungsamt der Bundeswehr sprechen. Da gibt es integrierte Projektteams von der Bundeswehr, die da eigentlich auch ihr Veto eingelegt haben im Fall Maus, aber die wurden nicht gehört.
Korruption würde ich gar nicht unterstellen. Unwissenheit und Gewohnheit reichen aus, um Gelder in die falschen Kanäle zu lenken.
Was ist mit Unwissenheit und Gewohnheit gemeint?
Da sagen uns Insider, dass es mittlerweile in dieser Bundesbehörde sehr viele Strukturen gibt, die sich eine gewisse Macht erarbeitet haben, eine gewisse Entscheidungsmacht, die sie nicht abgeben wollen, die aber im Zweifel an der Stelle so gar keinen Sinn macht. Es gehe darum, dass da sehr tradierte Verhaltensweisen quasi sind. Da sind sehr eingespielte Prozesse am Werk, die wenig Innovation zulassen. Also es braucht auf jeden Fall ein Umdenken im Beschaffungsamt, heißt es von den Insidern. Und ich habe immer rausgehört in dem Hintergrundgespräch, wie desillusioniert und sauer das Gegenüber war, dass dieser Prozess so ineffizient abläuft. Also man muss sich vorstellen, wie viel Frust sich da aufgestaut hat, dass sich da jemand aus den Militärkreisen, die schon sehr weit oben angesiedelt sind, sich mit uns unterhält. Also da muss schon viel im Argen liegen, dass sich da jemand bei uns meldet.
Was sagen denn überhaupt das Beschaffungsamt und das Verteidigungsministerium zu diesen Vorwürfen?
Uns wurde mitgeteilt aus dem Beschaffungsamt, dass es immer gelte, auch die operativen Erfordernisse der Truppe zu berücksichtigen. Ich zitiere jetzt aus einer Antwort-Mail, denn persönlich wollte man mit uns nicht sprechen. Es heißt aber, man habe immer das Ziel, Innovationen zum Beispiel auch möglichst zeitnah und zielgerichtet in der Beschaffung umzusetzen. Nur ist das ganz offensichtlich hier nicht passiert, weil wir auch diesen bürokratischen Prozess jetzt gestoppt sehen durch den Haushaltsausschuss. Also hier hat jemand noch in unserem demokratischen Kontrollmechanismus die Notbremse gezogen und das Ganze gestoppt. Das heißt für mich, dass es da durchaus Mängel gibt, berechtigte wohl, die auch der Haushaltsausschuss so gesehen hat. Wir haben auch über Wochen versucht, mit Verteidigungsminister Pistorius ein Interview zu bekommen und mit Staatssekretären auch zu sprechen. Leider haben wir dort auch nur eine Absage bekommen und es hieß, man müsse sich aufgrund der nationalen Sicherheitsstrategie dagegen entscheiden, mit uns da ins Detail zu gehen. Man wolle nicht über solche sensiblen Themen mit uns sprechen.
Jetzt sprechen wir über ineffektive Prozesse beim Beschaffungsamt, aber es geht natürlich eben auch um die Kosten, zum Beispiel eben bei dem Projekt Maus, über das wir hier sprechen. Was ist dein Eindruck? Sind die Preise der Hersteller gerechtfertigt? Sind sie vielleicht zu hoch?
Eine pauschale Antwort gibt es da aus meiner Sicht nicht, aber lass es uns mal ganz nüchtern nach einer ökonomischen Logik beantworten. Ich meine, es spricht vieles dafür, dass ein Teil der aktuellen Preise, der aktuellen sehr hohen Preise, ökonomisch erklärbar ist. Ja, also die Rüstungsindustrie in Deutschland muss jetzt viel investieren. Aber ein Teil dieser hohen Preise ist natürlich auch politisch oder marktstrukturell aufgeschlagen. Ja, es ist jedem Unternehmen aus dem Bereich klar, hier wird jetzt in den kommenden Jahren viel Geld ausgegeben. Wir erinnern uns, Friedrich Merz.
Ich will es sehr deutlich sagen, angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent
hat in dem Zusammenhang mit den Verteidigungsausgaben
muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Auch mal wortwörtlich von whatever it takes gesprochen. Es ist klar, wenige ganz große Anbieter, der absolute politische Wille zur Aufrüstung und auch industriepolitische Ziele, es geht ja letztlich auch um Arbeitsplätze, es geht um Technologie, die in Deutschland bleiben soll, das alles verringert aus meiner Sicht durchaus den Preisdruck und erleichtert Preisaufschläge. Das lässt sich aus meiner Sicht ganz grundlegend nicht wegdiskutieren.
Und wie ist es bei dem konkreten Projekt Maus? Das wurde vom Haushaltsausschuss ja auch mit dem Argument gestoppt, dass es zu teuer sei.
Uns liegt die eingestufte Beschaffungsvorlage im Fall Maus vor. Und da hat der Münchner Rüstungskonzern Rohde & Schwarz einen sogenannten Selbstkosten-Festpreis bekommen. Kannst du dir vorstellen, das ist eben kein Marktpreis. Und wir haben uns gefragt, bedeutet das, dass es für die Staatskasse automatisch teurer wird? Und da habe ich mit einem Vergaberechtsexperten gesprochen, Robert Glawe heißt er. Der hat bereits Behörden beraten, aber auch Rüstungsfirmen.
Das ist keine Zwangsläufigkeit, dass ein Selbstkostenfestpreis höher ausfällt als ein Marktpreis. Und bei Selbstkosten werden Kostenstrukturen offengelegt, müssen nachgewiesen werden, werden objektiv durch dafür berufene Instanzen, Preisüberwachungsstellen, überprüft und mit einem kalkulatorischen Gewinnaufschlag belegt.
Das ist dezentral organisiert, diese Preisüberwachungsstelle, die soll dafür sorgen, dass wirklich also Auftragnehmer und Auftraggeber unabhängig nochmal überprüft werden. Aber er sagt auch, Beschaffungsamt und Bundeswehr, die haben doch ein starkes Interesse an einem Wettbewerb, auch um resistent zu sein, um resilient zu sein, falls mal ein Anbieter ausfällt.
Verträge in der letzten Legislaturperiode wurden abgeschlossen für Rüstungsprojekte, hast du gesagt. War dieses gescheiterte Projekt Maus jetzt nur ein Einzelfall oder betrifft das tatsächlich auch noch andere Rüstungsprojekte?
Es betrifft tatsächlich noch andere Rüstungsprojekte. Vor wenigen Wochen, da hat der Haushaltsausschuss zum Beispiel einen Drohnenbekämpfungslaser gestoppt, weil das Parlament sich nochmal umhören möchte, den Markt nochmal sichten will, heißt es, also schauen will, kann es wer günstiger? Da soll eine Laserkanone entwickelt werden für über 460 Millionen Euro. Und der Haushaltsausschuss hat Infos, wonach es bereits entwickelte und günstigere Kanonen gibt. Und Die anderen Projekte, die sind noch nicht offiziell gestoppt, aber der Haushaltsausschuss und bestimmte Mitglieder daraus haben mir schon mal angemeldet, dass es da durchaus Bedenken gibt. Zum Beispiel bei einem Baukastenprinzip für Kriegsschiffe, nenne ich es jetzt mal, eines deutschen Rüstungskonzerns. Da will der Haushaltsausschuss auch noch mal günstigere Alternativen prüfen. Und auch bei einem Satellitenthema, da möchte das Parlament noch mal umfangreich auch Start-ups mit einbeziehen und den Wettbewerb fördern.
Das heißt, jahrzehntelang hat der Haushaltsausschuss große Projekte eigentlich immer durchgewinkt und das ändert sich anscheinend ja gerade. Was müsste sich denn tun, damit die Bundeswehr zügig die Ausrüstung bekommt, die sie auch wirklich benötigt?
Was ich bei der Recherche gemerkt habe, dass viele Expertinnen und Experten von Universitäten der Meinung sind, dass es an der Kompetenz beim Thema Vergabe und Beschaffung mangelt in Deutschland.
Wir haben in Deutschland sehr wenige Experten für Militärökonomie. Wir haben in Deutschland auch sehr wenige Universitäten und Forschungseinrichtungen, die sich mit dem Thema befassen.
Zum Beispiel habe ich mit Professorin Raffaela Kraus gesprochen von der Bundeswehr-Universität in München. Sie sagt, wir haben hier ein Wissensdefizit, wenn es darum geht, eine nicht interessengeleitete Beratung zu liefern.
Und dass wir da einfach auch aufrüsten müssten, und zwar in Bezug auf unsere Kompetenzen.
Können wir das vielleicht nochmal wirklich ganz konkret sagen, inwiefern der Haushaltsausschuss da vielleicht auch früher einbezogen werden sollte in diese ganzen Prozesse?
Meine Meinung ist, dass hier der demokratische Kontrollmechanismus zwar am Schluss noch in Form einer Notbremse funktioniert, aber dass der Prozess an sich eigentlich gescheitert ist. Weil es kann es nicht sein, dass wir jetzt im Fall Maus oder in anderen Fällen, wenn der Haushaltsausschuss diese Notbremse gezogen hat, dass wir dann wieder bei Null anfangen. Musst dir vorstellen, jetzt gehen wir wieder auf Los und brauchen unter Umständen Jahre, um eine sogenannte Fähigkeitslücke, um einen Bedarf der Truppe zu schließen, zu decken.
Ich denke, wir brauchen in jedem Fall, und das ist eine ganz zentrale Aufgabe, die wir haben, eine unabhängige Begutachtung dessen, was da gerade an diesen vielen Vorlagen jetzt in enormer Geschwindigkeit aus dem Bundesverteidigungsministerium zum Haushaltsausschuss ins Parlament geht.
Neben der Frau Professorin Raffaela Kraus habe ich beispielsweise auch noch mit dem Präsidenten des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft gesprochen, mit Moritz Schularik. Der meint auch, wir bräuchten grundsätzlich eine unabhängige Kontrolle. Das müsse im Prozess auch viel früher kommen.
Sodass die Parlamentarier, die Mitglieder des Haushaltsausschusses, sich auch ein Bild davon machen können, was da eigentlich gerade technologisch, ökonomisch passiert mit diesen Bestellungen.
Also Fazit, wir haben eine noch viel zu geringe wissenschaftliche Begleitung an den Universitäten, eine zu geringe Expertise beim Thema Beschaffung und Ausgabe von Steuergeld im Rüstungsbereich.
Ich denke natürlich die ganze Zeit an diese berühmte Zeitenwende-Rede von dem damaligen Kanzler Olaf Scholz 2022. Wie ist dein Fazit? Wie gut hat die Aufrüstung denn bisher überhaupt geklappt?
Um konstruktiv zu bleiben, ich meine, wir haben schon einiges erreicht durch das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz zum Beispiel. Das wurde eingesetzt, um die Vergabeverfahren zu vereinfachen. Ja, also da wurde schon was getan. Man hat schon versucht, Ballast über Bord zu werfen. Und das Beschaffungsamt hat auch etliche Normen nochmal über Bord geworfen und versucht, alles mal schneller auf die Schiene zu bringen. Aber es darf nicht sein, dass da jemand auf die Schulter geklopft bekommt, nur weil er wahnsinnig viele Rüstungsprojekte und ein hohes Volumen an Steuergeldern auf den Weg bringt, sondern es braucht klare Effizienzkriterien. Und die fehlen noch aus meiner Sicht am Ende dieser Recherche. Aber auch insgesamt brauche es einen Plan, sagt uns der Ökonom Moritz Schularik.
Wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, wie wir jetzt in die Hand nehmen, dann sollte man einen Plan haben, wo man hin will. Zurzeit ist der Plan, dass wir am Ende dieser Ausgaben genauso abhängig sind von den USA wie bisher. Das scheint mir kein guter Plan.
Einen Plan, wo wir zum Beispiel auch technologisch hinwollen. Er sagt, wir wüssten noch nicht so genau, welche Fähigkeiten wir mit Priorität setzen. Stichwort Weltraum, autonome Systeme, künstliche Intelligenz.
Was ist eigentlich jenseits des Auffüllens dessen, was wir jetzt sozusagen nicht mehr in den Regalen haben oder in den Kasernen, das Auffüllen dessen, was wir in den letzten 20 Jahren uns einfach nicht geleistet haben? Wie ist die Verteidigung, in welcher Konstellation, in Europa, in der NATO, mit welchen technologischen Möglichkeiten?
Er meint, ja, so einen Plan, den gäbe es noch nicht. Und das sei ja gerade so wichtig, wenn wir über diese 500 Milliarden, eine halbe Billion Euro sprechen, bis zum Ende des Jahrzehnts.
Johannes, vielen Dank, dass du uns damit reingenommen hast in die Beschaffungsprozesse der Bundeswehr. Vielen Dank, dass du zu Gast warst.
Vielen Dank.
Johannes Lenz ist Wirtschaftsjournalist beim BR und mehr zu seiner Recherche könnt ihr in seinem Plus-Minus-Film sehen. Die Doku verlinken wir euch natürlich bei uns in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Nicole Dienemann. Produktion Lorenz Kersten, Christiane Gerhäuser-Kamp und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Deutschland 3000 mit Eva Schulz. Eva trifft dort alle zwei Wochen Menschen irgendwo zwischen Pop und Politik zum Interview. Da geht es mal um den Kampf für Veränderung, wie bei Said Idriss Hashemi, der das Attentat in Hanau überlebt hat. Dann geht es aber auch um Themen, über die wir viel zu wenig wissen. Zum Beispiel, wie verlässlich Gesundheitsinfos über unseren eigenen Körper im Netz wirklich sind. Hört mal rein. Deutschland 3000 in ARD Sounds.